Ja, wir stehen hier vor der Stiftskirche. Es hat gerade 2 geschlagen, wenn ich das richtig gehört habe. Und vor mir steht der Hans-Jörg Ostermeier. Den kennen wahrscheinlich viele von euch, weil er sehr viel hier in der Gegend macht, in einer ganz bestimmten Sparte.
Ich bin Geschichtenerzähler und manche kennen mich vom Tübinger Vorstadttheater und einige ganz wenige von meiner eigenen Wohnung, in der ich einmal im Monat einen Showfix mache, wo man sich gegenseitig Geschichten erzählt.
Das finde ich ja spannend. Ist das nur für Eingeweihte oder?
Es ist im Prinzip öffentlich. Natürlich eine ganz private Atmosphäre, aber wer Lust hat, kann gerne kommen an jedem ersten Freitag im Monat um 20 Uhr in meiner Wohnung, Herrenberger Straße 52.
Und tust du das irgendwo inserieren auf Facebook, wo ich jetzt nicht bin?
Spricht sich herum,
Beispiel
jetzt.
Zum Beispiel jetzt, wunderbar. Also merkt's euch, wenn ihr Geschichten hören wollt. Wie lange bist du denn schon Geschichtenerzähler, Hans-Jörg?
Seit Mitte der 80er Jahre. Ich habe das Gymnasiallehrerreferendariat gemacht, war 1985 fertig als Deutsch- und Geschichtslehrer. Aber damals war absoluter Einstellungsstopp in Baden-Württemberg, keine Chance. Und dann hatte ich sofort die Idee, ich bilde mich selber aus zum Märchen- und Geschichtenerzähler.
Du hattest sofort die Idee, du bildest dich aus zum Märchen- und Geschichtenerzähler. Also vom Gymnasiallehrer zum Geschichtenerzähler, da kommt ja nicht jeder so drauf, oder?
Ich habe einfach schon im Referendariat in diesen beiden Fächern Deutsch und Geschichte relativ viel gemacht mit freiem Erzählen. In Geschichte gehört es ganz regulär dazu, die sogenannte Lehrererzählung. Und im Deutschunterricht habe ich von meinen damaligen Fachleitern freien Raum gekriegt für Experimente, weil die genau wussten, sie bilden uns für die Straße aus und hatten dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen und haben gesagt, ziehen Sie aus dem Referendariat heraus, was Sie für einen anderen Beruf gebrauchen können.
Aber Geschichtenerzähler, was hat dich daran fasziniert oder wie bist du denn auf die Idee gekommen, Geschichtenerzähler zu werden?
Geht sicherlich bis in die Kindheit zurück. Meine Großmutter hat mir als Kind in den 60er Jahren immer wieder mal was frei erzählt. Und dann war ich im Jungscharlager vom CVJM. Und das war für mich absolut faszinierend. Erzählen am Lagerfeuer, erzählen bei der Nachtwanderung. Prägende Momente, an die ich heute noch denke, wenn ich selber erzähle.
Das heißt, du gehörst zu den Menschen, die Menschenalter lange, seit Menschen sprechen konnten, würde ich vermuten, Tradition des Geschichtenerzählens aufrechterhältst, weil früher hat man das ja mehr gemacht und es gibt es nur noch professionelle Menschen, scheint mir, die das halten.
Würde ich so nicht sehen. Wir alle sind Geschichtenerzähler. Nicht jeder ist sich darüber bewusst, aber fast jeder arbeitet an der Gestaltung seiner eigenen Anekdoten, die er erzählt im Café oder im Wartezimmer vom Arzt oder im Bus. Fast jeder erzählt eine Anekdote zum zweiten und dritten Mal und spannt dann intuitiv einen Bogen. Insofern sind wir alle Geschichtenerzähler. Aber diejenigen, die ein bisschen ihr Geld damit verdienen, die machen sich halt noch um einiges bewusster, auf was es ankommt.
Das heißt, du hast Mitte der 80er hast du damit angefangen, mit dem Geschichtenerzählen. Warst du einer der Ersten, die das professionell machen?
Es gab eine Phase, in der das ambitionierte, öffentliche, mündliche Geschichtenerzählen nahezu ausgestorben war. Aber in der Tat, in den 80ern fing das so allmählich wieder an. Und da war ich dann einer der Ersten, ja, würde ich so sehen.
Und jetzt gibt es ja auch eine Vereinigung der Geschichtenerzähler hier in der Region.
Genau. Wir haben auch ein Regionaltreffen. 7, 8 Erzähler aus der Region Schönbuch, Neckar und Alb treffen sich regelmäßig und feiern einmal im Jahr zusammen im Sudhaus den sogenannten Weltgeschichtentag.
Der war ja auch jetzt im März, wenn ich mich richtig erinnere. Und anlässlich dieses Weltgeschichtentags war ja auch die Petra Anna Schmidt bei uns und dadurch kam auch so ein bisschen die Connection zustande zu euch Märchenerzählern. Wobei, die war schon vorher immer wieder da. Ich kann mich erinnern, der Charles Aswal war auch mal im Radio und hat da erzählt.
Ich auch schon. in der
bei mir im Radio. Ja. Aber in der Wüstenwelle, wir haben 150 Sendungsmachende und da kommt immer wieder, kommen immer wieder spannende Dinge aus der Region.
Yeah.
Kommen wir zum heutigen Tag. Unsere Aktion hier auf dem Holzmarkt. In was für einer Welt wollen wir leben? Und wir dachten uns, dass Leute, die so gut Geschichten erzählen können, wie unsere professionellen Geschichtenerzähler, euch dazu sicher etwas besonders Spannendes erzählen können. Und wir haben sie gebeten, zu dem Thema sich eine Geschichte zu überlegen, die dazu passen könnte und das hier vorzutragen. Und wir haben vorher die Petra Anna Schmidt gehört mit einer Tierfabel, einer sehr schönen Tierfabel. Und jetzt sind wir ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast, Hans-Jörg.
Drei kleine Geschichten von Nasreddin Hodja, dem orientalischen Eulenspiegel.
Dann würde ich sagen, wir fangen mehr an mit dem Geschichtenerzählen gleich. Ja? Keine Musik dazwischen, sondern gleich anfangen. Oder wollen wir noch eine Musik spielen? Was meint ihr? Loslegen, okay. Dann magst du das genau? So, jetzt ist das Mikro bereit und es geht los.
Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, kum, kum. Nasreddin Hodja war unterwegs mit einem Bekannten, der im gemeinsamen Heimatdorf nicht gerade als großzügig galt. Man könnte auch sagen, es war ein rechter Geizhals. Wie die beiden Männer jetzt so ihrer staubigen Straße zogen, hatten sie eine trockene Kehle. Vor einem Teehaus machten sie Halt, aber beim Eintreten in das Teehaus, da stellten sie fest, dass sie zu zweit gerade noch das Geld zusammenbrachten, um sich gemeinsam ein Glas Milch zu leisten. Nasreddin Hodja war entschieden dafür und nach etlichem Zögern und Zaudern und Hinhalten willigte dann auch der andere ein. Aber als das Glas Milch vor ihnen stand, da sagte dieser andere, Nasreddin, trink du oben deine Hälfte zuerst. Weißt du, ich habe hier in meiner Tasche noch eine Prise Zucker. Die will ich, wenn du oben deine Hälfte weggetrunken hast, unten in meinen Anteil tun. Tu den Zucker doch jetzt hinein, Bruder, sagte Nasreddin. Dann haben wir beide etwas davon. Nein. Weißt du, es ist nicht genug, um ein ganzes Glas Milch zu süßen. Nasreddin stand wortlos auf, ging in die Küche und kam mit einem gläsernen Streuer zurück. Gute Nachricht, Bruder. Ich trinke meine Hälfte mit Salz. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, kum, kum. An einem anderen Tag bekam Nasreddin Hodja Besuch von einem Freund aus seinem Heimatdorf. Und dieser Freund, der brachte als Gastgeschenk eine dicke, fette Ente mit. Hoch erfreut ließ Nasreddin den Entenbraten zubereiten für sie zwei beide. Am nächsten Tag reiste der Freund dann weiter mit der Kamelkarawane. Aber nun geschah Folgendes. In den nächsten Tagen und Wochen und Monaten kam ganz unverhofft ein Mann nach dem anderen zu Nasreddin auf Besuch, aber kein einziger brachte ein Gastgeschenk mit. Jeder war ein Freund des Freundes, des Freundes, des Freundes, des Freundes, des Mannes, der dir die Ente mitgebracht hat. Und alle warteten sie darauf, ein Gastmahl hingestellt zu kriegen, sozusagen als Dankeschön für jene legendäre Ente. Wie gesagt, es war keiner darunter, der selber etwas mitgebracht hätte. Und da kann man es sich schon denken, eines Tages war Nasrettins Speisekammer restlos leergeräumt. Und als dann wieder ein unverhoffter Gast erschien und sich mit den Worten »Ich bin ein Freund des Freundes, des Freundes, des Freundes, des Mannes, der dir die Ente mitgebracht hat«, als der sich mit diesen Worten am Essplatz niederließ und darauf wartete, so wie all die anderen, eine Mahlzeit hingestellt zu kriegen, da setzte ihm Nasrettin eine Schale Wasser vor. Was ist das? Das? Das ist die Suppe von der 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 Suppe, die mir der Freund deines Freundes, deines Freundes, deines Freundes mitgebracht hat. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam. La ma lei kum kum kum. Nasreddin Hodscha zog jeden Tag mit seinem Esel über die türkisch-irakische oder wem das lieber ist, über die türkisch-iranische Grenze. Aber jeden Tag waren die beiden Lastkörbe auf den Seiten des Eselrückens hochauf mit Stroh beladen. Und jetzt spielte sich tagtäglich dasselbe Schauspiel ab. »Hast du etwas zu verzollen?« fragten die Grenzwächter. »Eigentlich ja.« »Was heißt hier eigentlich?« »Eigentlich heißt, dass ich's tatsächlich nicht verzollen werde.« »Warum nicht?« »Weil ich ein Schmuggler bin.« »Abladen!« Die Grenzwächter, sie machten Leibesvisitationen. Sie siebten Nasreddins Stroh durch. Sie tauchten es ins Wasser hinein. Sie verbrannten es von Zeit zu Zeit. Aber finden konnten sie niemals was. Das Seltsame war nur, Nasreddin wurde bei alledem ein reicher Mann. Ein richtig gemachter Mann war er bald und konnte sich zur Ruhe setzen in einem Drittland. Dort im Ausland begegnete ihm Jahre später einer der Zolleinnehmer und dann sagte er, Nasreddin, jetzt, da die Sache verjährt ist, da kannst du es mir verraten. Was hast du damals eigentlich geschmuggelt? Esel. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum. Komm, 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 und wer Lust hat, darf noch einmal mitsingen. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, salam, salam aleikum, komm, komm.
Vielen Dank, Hans-Jörg Ostermeier, für die lustigen Geschichten. Jetzt muss ich dich doch fragen, warum hast du denn gerade den Nasreddin Hodscha ausgesucht für das Thema »In was für einer Welt wollen wir leben?«
Ich habe noch einen Zweitberuf und das ist mein gelernter Beruf, Deutschlehrer, aber für Migranten in den sogenannten Integrationskursen. Hier bei InFÖ in Tübingen unterrichte ich Deutsch. Und wann immer ich eine freie Schreibaufgabe stelle, dann bekomme ich garantiert von türkischen, iranischen oder auch arabischen Kursteilnehmern die eine oder andere Nasreddin Hoca-Geschichte aufgeschrieben. Also bestimmt die Hälfte meines Nasreddin-Repertoires stammt von meinen eigenen Deutschschülern.
Das heißt, das sammelt sich so ganz von selber an bei dir, das Repertoire über Nasreddin Hoca.
Also ein Teil davon. Und der andere Teil, der ist dann aus Büchern herausgeholt.
Aber die sind ja nicht so von ungefähr, die Geschichten. Die sind ja sehr schlau. Da kann man ja auch was lernen davon, oder?
Ja, also es ist nicht immer angebracht, die eigenen Geschichten gleich anschließend zu deuten. Aber die Geschichte von dem Glas Milch, die ich gerade als erstes erzählt habe, enthält meines Erachtens überdeutlich die Botschaft von der Notwendigkeit des Teilens und dass das große Ganze unteilbar ist.
Und was ich auch fand, Nasreddin Hoca ist ja einer, der keine offene Rebellion macht. Er bleibt ja immer höflich und er bewegt sich immer so, dass ihm niemand was tun kann. Aber er findet immer einen Weg an den äußeren Zwängen vorbei.
Und er sagt das Wesentliche mit Witz und dadurch geht es viel tiefer rein als irgendein nüchtern sachliches Postulat.
Er erreicht alles mit einem Lächeln und nicht mit Gewalt.
Genau, das macht ihn aus. Deswegen wird er auch oft bei uns der orientalische Eulenspiegel genannt.
Dann hoffen wir, dass wir noch viele solche Geschichten von dir zu hören bekommen. Auch ja, wenn es für heute jetzt was anderes noch kommt, wir noch andere Geschichten hören werden. Es ist noch nicht vorbei, das Geschichtenerzählen. Es ist noch jemand da, der Geschichten erzählen wird. Noch eine Geschichtenerzählerin ist noch zu uns gekommen. Aber herzlichen Dank.
Ich danke.
Und ich freue mich darauf, weitere Geschichten zu anderen Zeiten von dir zu hören. Und wie war das mit diesem einmal im Monat? Du kannst es mir vielleicht noch mal verraten.
Einmal im Monat in meiner eigenen Wohnung, Herrenberger Straße 52 in Tübingen, der sogenannte Erzählfreitag. Mhm. Und einmal im Monat im Vorstadttheater in Tübingen. Da ist der sogenannte Ostermeier-Montag, an jedem ersten Montag im
Monat. Also, ihr habt es gehört. Wer jetzt gerne vom Hans-Jörg Ostermeier noch mehr hören möchte, das wären Gelegenheiten. Ja, herzlichen Dank nochmal. Herzlichen Dank an euch. Und es geht weiter mit unserem Programm hier auf dem Holzmarkt vor der Stiftskirche zu unserem Aktionsmonat Mai. In was für einer Welt wollen wir leben? In keiner, in der Rechtspopulisten das Sagen haben.